Nichtsdestotrotz nimmt die Zahl der Menschen immer mehr zu, die ihre Schicksalsentscheidung von diesen Materieklumpen abhängig machen und sich nicht am lebendigen Gott, sondern an toter Materie orientieren. Die Horoskopgemeinde des 20. Jahrhunderts, die unterscheidet sich bei der Entscheidungsfindung überhaupt nicht von ihren Urahnen, die vor tausenden von Jahren lebten und nichts von der Erfindung der Urahnten. Damals, als der Kompass und das Radargerät noch nicht erfunden waren, da waren die Menschen natürlich auf die Hilfe der Sterne angewiesen. Das waren die Orientierungspunkte, wenn man zum Beispiel eine Reise machte. Da musste man sich an den Sternen orientieren. Paulus, ein Weltreisender Gottes, der musste seine Reisetätigkeit eines Tages unterbrechen. Er sitzt im Gefängnis. Und in vielen Nächten, da waren die Sterne in seinem Loch für ihn das einzige Licht, was er hatte. Und eines Tages schreibt er einen Brief an seine Freunde, und seine Freunde, das sind Christen, und er möchte denen beschreiben, was der Beruf der Christen in der Welt ist. Und dazu benutzt er die Erfahrung mit den Sternen. Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 15, und sagt, ihr sollt strahlen wie Sterne in der Finsternis. Das heißt, in einer Welt der Verunsicherung und der Verbrechen und der Verblödung und der Verfinsterung, da sollt ihr helle sein. Ihr sollt Menschen sein, die etwas ausstrahlen, wo andere, die sonst in die Irre gehen, sich dran orientieren können. Leider leuchtet das vielen Christen nicht ein. Vielen wären es lieber, wenn in der Bibel hier stünde, seid wie der Andromeda-Nebel. Da könnt ihr euch gut in dem Haufen von Millionen Sternen verstecken. Aber Christen, die sich gerne in der Masse verkrümeln, die haben ihren Beruf verfehlt, ihre Berufung. Paulus vergleicht uns nicht mit undefinierbaren, nebelhaften Gestalten, sondern mit einem erkennbaren, klar ersichtlichen Stern. Ein einziger Stern kann einer ganzen Flotte die Richtung weisen. Ein einziger Stern kann eine ganze Karawane sicher durch die Wüste führen. Es kommt hier also überhaupt nicht auf die große Zahl an. Deswegen hat ja Jesus von sich auch nicht gesagt, ich bin die Milchstraße, weil es da Millionen Sterne gibt, sondern er hat von sich gesagt, ich bin der helle Morgenstern. Und den gibt's nur einmal. Jesus gibt's nur einmal, der ist einmalig, der ist einzig. Der einzig und allein zeigt der Menschheit den Weg, wo es lang geht. Und wenn du dich dem anschließt und mit dem gehst, da kommst du klar. Und alle anderen sind Irrlichter und Funzeln, und wenn du dich denen anschließt, da landest du im Finstern. Und deshalb rate ich dir, geh mit Jesus. Das ist einfach das Beste. Aber ich sage dir, das ist nicht einfach. Gott gibt uns nicht nur etwas, zum Beispiel seine Gnade, seine Liebe, Richtungweisung, Maßstäbe und sowas, der gibt uns nicht nur etwas, der verlangt auch etwas von uns. Zum Beispiel Gehorsam. Und das ist ja nur was, was wir überhaupt nicht gerne hören. Dieses Wort können wir ja, vor allem junge Menschen, ganz besonders nicht ertragen. Für Paulus gehören die beiden Worte Glauben und Gehorsam so eng zusammen, dass er die zusammengemacht hat zu einem Wort. Der hat das Wort Glaubensgehorsam erfunden. Gott verlangt von uns kein Kadavergehorsam, wie so Feldwebel von der NVA, aber er erwartet Gehorsam wie ein Vater aus Liebe. Und nun haben wir schon wieder Schwierigkeiten, dass wir die Worte Liebe und Gehorsam miteinander in Verbindung bringen. Aber auch in der Bibel gehören diese beiden Worte ganz eng miteinander zusammen. Wir müssen uns noch endlich mal abgewöhnen, in diesem Zusammenhang unter Liebe ein Gefühl zu verstehen. Also wenn die Bibel von Liebe redet, redet sie nicht von Gefühlen, da redet sie von Gehorsam. Wenn die Liebe, die die Bibel meint, ein Gefühl wäre, da wäre es ja unsinnig, wenn Jesus sagt, ich befehle euch, dass ihr euch untereinander liebt. Liebe als Gefühl kann man nicht befehlen. Wenn dein Chef ein unsympathisches Rindvieh ist, da kannst du dir nicht befehlen, finde ihn sympathisch. Aber du kannst dir befehlen, nenne ihn nicht mehr Rindvieh. Du kannst Gott um Kraft bitten, dass du deinem ekligen Chef ehrlich und fair und offen begegnen kannst. Auch gerade an den Tagen, wo dir es gerade nicht nach sympathischen Liebesgefühlen zumute ist. Die Liebe, von der die Bibel redet, ist kein Gefühl, das du hast, sondern es ist eine Tat, die du für Gott zu tun hast. Und lieben im Sinne von Jesus kann sogar heißen, dass du im Gegensatz zu deinen eigenen Gefühlen handelst. Daran ist Jesus selber das allerbeste Beispiel. Was hat denn Jesus für Gefühle gehabt? als er sich in Gethsemane in diesem Garten damals auf das Sterben vorbereitet hat. Der hat sich hundeelend gefühlt und das einzige Gefühl, was er hatte, war Angst. Und dieses Gefühl, das hat ihn so beherrscht, dass die Bibel sogar sagt, der hat vor Angst Blut geschwitzt. Also wenn es nach den Gefühlen von Jesus gegangen wäre, wäre der nicht ans Kreuz gegangen. Der war nicht von warmen und liebenden Gefühlen erfüllt, für die Menschheit und für uns zu sterben. Sondern der hatte die nackte Angst vor der Folter im Genick. Deswegen hat er dreimal zu Gott gefleht, dass er ihm diese Tortur erspart. Und erst als er nach Bitten und Widerstreben und nach hartem Kampf Gott endlich zugestimmt hat, da zeigt sich seine Liebe nicht etwa in irgendwelchen Glücksgefühlen, sondern in einem gottergebenen Gehorsam. Er sagt, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Leute, die größte Liebestat der Menschheit, dass Gottes Sohn für uns stirbt, das war eine Gehorsamstat. Und deshalb sagt Paulus ein paar Verse vor unserem Predigtext hier im Philipperbrief, Jesus war gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Mit Furcht und Zittern hat Jesus die Rettung der Menschheit geschafft. So beschreibt das die Bibel. Und deshalb sind wir natürlich erstaunt, wenn wir hier im Philipperbrief beim Apostel Paulus lesen, Kapitel 2, Vers 12, schafft, dass ihr gerettet werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch beides wirkt, wollen und vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Das hört sich ja nun wie ein Widerspruch an. Seit der Konfirmandenstunde ist uns eingetrichtert worden, wir selber können nichts für unsere Rettung tun, weil Jesus alles für unsere Rettung getan hat. Und auf einmal heißt es hier, schafft, dass ihr gerettet werdet. Und völlig verwirrt sind wir über diese Begründung, dass der Paulus hier schreibt, denn Gott ist es, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Na wie denn nun? Erst heißt es, Gott schafft die Rettung, hier heißt es auf einmal, schafft, dass ihr gerettet werdet. Also ich finde gar nicht, dass das ein Widerspruch ist. Erstens steht hier nicht, schafft eure Rettung, sondern hier steht, schafft, dass ihr gerettet werdet. Da muss man etwas an sich vollziehen lassen. Zweitens finden wir überall in der Bibel diese beiden Aussagen. Immer nebeneinander. Gott wirkt alles, alles ist Gnade. Der Mensch kann nichts für seine Rettung tun, ihr seid gerettet. Und auf der anderen Seite, lasst euch retten. Hundertfach Aufforderungen, Ermahnungen, Befehle, Aufrufe und Appelle an unsere Entscheidung. Und drittens ist das kein logischer Widerspruch, sondern ich finde das geradezu logisch. Also ich will es an einem Beispiel erzählen. Ihr sitzt hier alle vor mir und guckt mich an mit euren treuen Hundeaugen, als ob ich hier Chubby anbieten würde. Woher habt ihr eure Augen? Na, ihr habt sie von Gott. Das sehende Auge, das ist eine einzigartige und einmalige Erfindung Gottes. Du kannst deine Augen nicht machen, aber du kannst deine Augen aufmachen. Und du kannst nicht darauf warten, dass dir die Gnade Gottes immer im entscheidenden Moment mit so einer Marionette, mit einem Faden, die Augenlider hochzieht, wenn es gerade mal was zu sehen gibt. Sondern du musst deine dir von Gott geschenkten Klubscher selber aufmachen, damit du siehst, was draußen läuft. Und was du dann mit deinen Augen machst und wohin sie sehen, das liegt dann in deiner Verantwortung. Du bestimmst, ob du mit deinen Augen deiner eigenen Frau oder einer Fremden zuzwinkerst. Ob du dir gute Filme anguckst oder jeden Mist und so weiter. Wenn du im Vertrauen auf die Gnade Gottes zu faul bist, deine Augendeckel aufzuklappen, dann wirst du gegen den nächsten Baum rennen. Und wenn du im Vertrauen auf die Gnade Gottes zu faul bist, dich um dein Heil zu kümmern, dann wirst du ins Verderben rennen, auch wenn du dein Leben lang noch so fromm mit den Augendeckeln geklappert hast. Da war mal ein frommer Mann, der hieß Hermann. Also der war so fromm, dass der einfach alles, wirklich alles von Gott erwartete. An jedem Wochenende, bevor die Zahlen vom Glückslotto bekannt gegeben wurden, hat er zu Gott gebetet, Herr, bitte lass mich gewinnen. Er hat nichts gewonnen. Nächste Woche hat er wieder gebeten, Herr, lass mich gewinnen. Die nächste Woche wieder, Herr, lass mich nur ein einziges Mal gewinnen. Und so geht das nun Woche um Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr. 20 Jahre lang bittet er Gott, Herr, lass mich einmal im Leben gewinnen. Nach 20 Jahren ist Gott so entnervt, dass er ihm eine Antwort gibt und sagt, Hermann, gib mir eine Chance, kauf dir ein Los. Verstehst du? Dein Glück liegt in der Hand Gottes. Aber du musst deine Hand aufmachen. Gott wirft dir seine Gnade zu wie ein Rettungsring. Aber zugreifen, das musst du schon selber. Ist denn das so schwer zu begreifen? Also, dass wir unsere Rettung nicht selber schaffen können, ich denke, das ist klar. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht um unsere Rettung zu kümmern hätten. Und deshalb frage ich dich jetzt, hast du dich eigentlich schon einmal um deine Errettung gekümmert? Hast du Gott schon mal signalisiert, dass du mit ihm zu tun haben willst? Hast du ihm schon mal gesagt, dass du ihn willst? Hast du Sehnsucht nach Vergebung? Hast du Angst davor, dass du deine Ewigkeit in der Hölle verbringen musst? Möchtest du wenigstens, dass du nicht mehr sündigst? Der Paulus, der kommt hier auf die Spezialsünde der Deutschen zu sprechen, also auf das Meckern, Vers 14. Tut alles ohne Murren, schreibt er hier. Im Murren und Maulen und im Meckern, da sind wir Deutschen ja absoluter Weltmeister. Nach der internationalen Meckerskala, da sind die Wessis im Meckern Weltspitze. Und da die Ossis den Wessis ja jeden Scheiß nachmachen, da eifern wir den Wessis in diesem Punkt ganz besonders eifrig nach. Es geht uns ja so schlecht. Die paar Millionen, die der Onkel Kohl jedes Jahr oder Milliarden hier rüber reicht, die reichen ja vorne und hinten nicht. Hat ja noch nicht mal jeder Gymnasiast einen eigenen Computer. Also meckern gehört zum guten Ton. Ich will die real existierenden Probleme, die wir uns seit der Wende eingehandelt haben, die will ich überhaupt nicht runterspielen. Also an Unverständlichkeiten und Ungerechtigkeiten und Unverschämtheiten, da gibt es leider mehr als genug. Es gibt genug zu kritisieren. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass Gott von seinen Kindern verlangt, dass die sich aus der allgemeinen Meckerei raushalten. Tut alles ohne Meckern und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel seid und lauter Gottes Kinder unsträflich mitten unter einer verdrehten und verkehrten Generation, unter welcher ihr scheint als Lichter in der Welt. Ist ja nicht sehr schmeichelhaft, wenn die Bibel unsere Generation hier und unsere Welt als krumm und als verdreht bezeichnet. Aber ich finde das sagenhaft, dass die Bibel uns zutraut, dass wir in einer solchen verdrehten, kaputten Welt als aufrechte Menschen leben können, als Lichter. Also krumme Touren beim Geldverdienen, krummer Buckel vor dem Mammon, vor den Menschen, vor der Meinung der Masse, vor der Macht. Das sind so die typischen Haltungsschäden unserer Generation ohne Rückgrat. Es ist eine verdrehte Generation, weil sie Gott den Rücken zudreht und sich einbildet, es liefe ohne Gott besser. Es ist eine verdrehte Generation, weil sie nämlich Gottes Wort verdreht. Und zum Beispiel das, was die Bibel als Tötung bezeichnet, als Mord, umschreibt als Abtreibung und auch erlaubt. Es ist eine verdrehte Generation, weil sie sich egoistisch nur um sich selber dreht und nicht einsieht, dass man sein Glück nur dann genießen kann, wenn man mit den anderen, zum Beispiel mit Ausländern und Heimatlosen und was weiß ich alles und Ausgehungerten, teilt. Ich will jetzt die Verdorbenheit unserer Generation nicht im Einzelnen ausmalen. Dazu hast du ja deinen Bundfernseher. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass Gott von dir erwartet, dass du dich da raushältst. In einer Generation, die Treue für Nostalgie, Homosexualität für normal, Ehebruch für eine Panne und Abtreibung für ein Menschenrecht hält, da gibt's für uns nur eins: raushalten. Anders sein. Und anders heißt in der Bibel heilig. Und heilig heißt in der Bibel zu Gott gehörig, nach seinen Maßstäben lebend. Also wenn du keine Lust hast, anders zu sein als die Masse, dann brauchst du mit Jesus überhaupt nicht das anzufangen. Aber wenn dich der Lebensstil deiner Umwelt und vor allem dein eigener Lebensstil anwidert, dann komm zu Jesus. Und dann bekommst du die Kraft, dass du anders lebst als der Rest dieser vergammelten Generation. Eine klare Entscheidung für Jesus bedeutet klare Unterscheidung von den anderen. Das heißt nicht, dass wir überheblich über andere richten sollen. Das heißt nur, dass wir in einer Generation, wo es drunter und drüber geht und alle Maßstäbe kaputt sind, uns nach den Maßstäben Gottes richten sollen. In dem Lied von Jörg Swoboda, da heißt es, ich habe die Entdeckung gemacht, gerade Menschen sind schön. Es ist einfach schön, wenn man im Menschen, im Leben aufrichtigen, geraden Menschen mal begegnet. Wir haben es ja immer wieder mit Menschen zu tun, bei denen wir das Gefühl haben, der ist nicht aufrichtig. Der ist unklar, undurchsichtig. Man weiß nie genau, ob er wirklich die Wahrheit sagt. Der ist verschwommen, der hat was zu verbergen. Solche Leute, die sich auch manchmal Christen nennen, die stolpern ja massenweise bei uns rum. Da ist es dann eine Wohltat, wenn man mal einem echten, strahlenden Christen begegnet. Von dem man den Eindruck hat, dem kann ich vertrauen. Dem kann ich mich anvertrauen, dem kann ich etwas anvertrauen. Der ist einfach okay. Mir sind in meinem Leben solche Menschen begegnet. Zum Beispiel Menschen, die eine solche Atmosphäre der Klarheit und der Reinheit verbreiten, dass es niemandem einfallen würde, in deren Gegenwart einen schweinischen Witz zu erzählen. Ich habe mir angewöhnt, solche Menschen als lauter zu bezeichnen, als eine lautere Persönlichkeit. Das Wort lauter, das gebraucht der Apostel Paulus hier, seid ohne Tadel und lauter. Aber wir kennen dieses Wort ja schon gar nicht mehr. Wir kennen höchstens noch das Gegenteil davon, dass wir sagen, unlauterer Wettbewerb oder sowas. Aber das Wort lauter ist nicht mehr gebräuchlich. Das ist typisch für unsere Zeit, dass wir dieses Wort nicht kennen, dass es fremd wirkt und altmodisch. Na klar, weil lautere Menschen in unserer Zeit seltener sind oder so selten sind wie eine aussterbende Tierart. Aber Leute, es gibt sie. Und ich danke Gott, dass er mir in einer Generation von Heuchlern auf meinem Lebensweg verschiedene solche lautere Persönlichkeiten über den Lebensweg geschickt hat. Ich möchte da an erster Stelle meine eigenen Eltern nennen. Die mögen ihre Fehler gehabt haben und gemacht haben, wie andere auch. Aber also schon die entfernte Vorstellung, mein Vater hätte mal in irgendeiner Weise eine Unwahrhaftigkeit sagen können, die ist für mich absurd. Ich kenne noch mehr solche Menschen. Manche sind auch hier in diesem Gottesdienst. Ich will da keinen Namen nennen. Ich habe meine Eltern nur genannt, weil die schon tot sind. Und wenn ich unter den Heuchlern, die mir begegnet sind, meinen besten Freund nenne, dann auch nur deswegen, weil der schon tot ist. Wir waren 30 Jahre lang befreundet. Als er starb, habe ich an seinem Sterbebett gesessen und für ihn gebetet. Und hinterher kam raus, dass er bei der Stasi war und gegen mich ausgesagt hat. Leute, durch die Akten kommt ja alles zutage. Und ich möchte mal denen unter euch sagen, die als IM gearbeitet haben und die sich bis jetzt noch nicht offenbart haben und die bis jetzt immer damit gerechnet haben, dass die Akten nicht zum Vorschein kommen. Leute, es kommt alles raus. Es kommt alles raus. Die Menschen lesen die Akten und selbst wenn deine Akte verbrannt ist, da stehen deine Berichte in der Akte eines anderen drin. Und wenn es in diesen Gerichten nicht rauskommt, dann kommt es ja spätestens im Gericht Gottes raus. Also hütet euch, dass ihr euch in Sicherheit wiegt, weil ihr denkt, ihr seid bis jetzt noch nicht erwischt worden. Und die von euch, die ihre Akte gerne mal lesen möchten, denen möchte ich auch sagen, hütet euch. Überlegt euch, ob ihr die Kraft habt, das auszuhalten. Es gibt Leute, die sind nach dem Lesen ihrer Akte zusammengebrochen. Verstehst du, wenn du erfährst, dass dein langjährigster, intensivster Freund 30 Jahre gegen dich ausgesagt hat, das ist wie ein Schlag mit der Faust ins Gesicht. Davon erholt man sich nicht so schnell. Und es gibt, seit ich das weiß, für mich nur noch ganz wenige Menschen, zu denen ich Vertrauen habe. Es ist furchtbar, wie das Vertrauen in unserem Volk kaputt gemacht worden ist. Und gerade deswegen ist das nötig, dass es Menschen des Vertrauens gibt. Vielleicht hast du auch solche bösen Erfahrungen schon gemacht, wie ich, von denen ich eben geredet habe. Und bist vergrämt und hast dich in dich zurückgezogen und bist verbittert. Also ich kann deine Verbitterung verstehen. Aber ich behaupte, es waren und sind nicht alle Heuchler. Und es ist nicht wahr, dass die Welt nur aus Lügnern besteht. Also so stiefmütterlich hat Gott keinen von uns behandelt, dass er ihm nicht einmal im Leben einen strahlenden Christen über den Weg geschickt hätte. Eine lautere Persönlichkeit. Und ich möchte dich fragen, willst du nicht selber so eine lautere Persönlichkeit sein? Ein strahlender Christ. Was heißt hier wollen? Du sollst es sein nach Gottes Willen und du kannst es sein mit Gottes Hilfe. Genau du. Der Paulus, der stellt ja keine großen Ideale auf, die man nicht erreichen kann. Sondern er zeigt uns auch den Weg, wie man das Ziel erreicht, wie man es realisieren kann. Er schreibt, solche lauteren Persönlichkeiten, solche strahlenden Christen in der Nacht, die werdet ihr dadurch, dass ihr haltet an dem Wort des Lebens. Leute, festhalten an Gottes Wort. Das ist die ganze einfache Antwort. Lass dich nicht irre machen von denen, die dieses Buch madig machen. Mögen sie sein, wer sie wollen. Sondern verlass dich darauf, dass diese Bibel, dieses Wort die Grundlage deines Lebens sein kann. So wie wir das vorhin zusammengesungen haben. Das ist nicht Flugsand, sondern das ist ein Fundament, auf dem du bauen kannst. Das Wort Gottes. Lebe danach, gehorche Gott. Und dann gefällst du Gott und nützt auch der Welt. Wir Christen, wir werden die Welt nicht verändern. Wir haben noch nicht mal den Auftrag, die Welt zu verändern oder zu retten. Aber indem wir Christen sind, verändern wir die Welt. Einfach indem wir nach den Maßstäben Gottes leben. Indem wir Gott an uns arbeiten lassen und uns verändern lassen, verändern wir unsere Umwelt. Wir können Leuchtsignale sein für andere und zeigen, dass man trotz Dunkelheit, Gemeinheit, trotz Leid und Bitterkeit als ein aufrechter Mensch in dieser Welt leben kann. Und ich möchte dir Mut machen. Versuche es, so ein Mensch zu werden. Versuche, mit Jesus zu leben. Und lass ihn an dir arbeiten und aus dir eine solche lautere Persönlichkeit machen, zu der andere Menschen Vertrauen, Zutrauen haben können. Versuche es mal anders zu sein als die anderen, auch wenn das nicht leicht ist. Auch wenn das vielleicht sogar zu Leid führt. Wenn eine Rakete abgeschossen wird, da wird sie durch schwere Stöße erschüttert und ein Teil von sich, den lässt sie verbrannt hinter sich zurück. Also wenn du dich davor fürchtest, die Abschussrampe des Leides zu betreten und das Opfer der Selbstaufgabe zu bringen, da wirst du nie aufsteigen und ein Leuchtsignal für andere Menschen sein können. Leute, wir sind Leuchtraketen, die Gott in das Dunkel dieser Welt abschießt. Und diejenigen von euch, die damit einverstanden sind, für Gott zu leuchten und für Gott zu leiden, die können das nächste Lied mitsingen. Wir wollen Lichter sein in Dunkelheit. Bevor wir singen, werden wir aber noch beten.
Lieber Vater, wir wollen dir jetzt Danke sagen dafür, dass wir durch deine Gnade gerettet sind, dass das Angebot da ist. Aber ich bitte dich von ganzem Herzen darum, mach uns bewusst, dass wir uns nach dieser Rettung auch auszustrecken haben. Dass es letzten Endes nicht nur an dir liegt, sondern dass es auch an uns liegt, was es heißt, gerettet zu sein. Und ich bitte dich auch darum, dass du uns lehrst und uns ins Gewissen schreibst, dass wir gehorsam zu leben haben und was es heißt, überhaupt gehorsam zu sein dir gegenüber. Und ich will dir Danke sagen dafür, dass du willst, dass wir wie solche Leuchtraketen leben, die etwas ausstrahlen, die Zeugnis sind für diese Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Es wäre schön, wenn wir das Schlusslied im Stehen singen können.
wir meinen, sagen wir, sagen's frei heraus. Wenn es Not tut, schweigen wir, halten Schläge aus.
Wir singen nochmal.
Was wir meinen, sagen wir, sagen's frei heraus. Wenn es Not tut, schweigen wir, halten Schläge aus. Wir wollen Hoffnung sein, wo man verzagt. Wir wollen geduldig sein, wo man nur klagt. Wir wollen anders sein. Sagen wir, sagen's frei heraus. Wenn es Not tut, schweigen wir, halten Schläge aus. Wir wollen friedlich sein, wo man nur siegt. Wir wollen wahrhaftig sein, wo man belügt. Wir wollen anders sein. Sagen wir. Sagen wir, sagen's frei heraus. Wenn es Not tut, schweigen wir, halten Schläge aus. Wir wollen Lichter sein in Dunkelheit. Wow, wir wollen gemeinsam gehen in Einsamkeit. Wir wollen anders sein. Tut schweigen wir, halten Schläge aus. Was wir meinen, sagen wir, sagen's frei heraus.
Damit ihr das auch wirklich machen könnt, nehmt jetzt den Frieden Gottes mit. Es segne und es behüte dich, Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.